Ja, liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Idee-Quadrat-Podcasts, mein Name ist Hendrik Epe. Ich spreche hier jetzt zu Corona-Zeiten mit Entscheiderinnen und Entscheidern aus der Sozialwirtschaft unterschiedlichsten Arbeitsfeldern, auch Gesundheitswirtschaft, und freue mich heute auf Holger Giert, mit dem ich spreche. Der ist Geschäftsführer beim Sozialwerk St. Georg in Nordrhein-Westfalen, eine große Einrichtung, 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dazu erzählt er gleich noch ein bisschen mehr. Und mich interessiert vor allen Dingen sein Blick auf Organisation, Führung, von so einem großen Träger, seine Herausforderungen aktuell. Wir sprechen auch über seine individuellen Möglichkeiten, sozusagen mit dieser Krise umzugehen, eigenen Arbeits- und Organisationsstrategien, Selbstorganisationsstrategien, weil ich es faszinierend finde, unter so einem Druck auch zu arbeiten. Und wir kommen zum Abschluss dahin, ja, nochmal auf die Zukunft zu schauen und zu überlegen, okay, wohin geht das Ganze denn? Wie gehen soziale Träger auch mit der Corona-Krise um und wohin wird das Ganze führen? Ich wünsche euch jetzt an dieser Stelle ganz viel Spaß beim Hören. Falls euch der Podcast gefällt, es gibt den Link in den Shownotes, da könnt ihr gerne 2-3 Euro dalassen, um dieses Projekt zu finanzieren. Serverkosten und so weiter und so weiter. Das würde mich riesig freuen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Anhören. Guten Morgen zusammen, liebe Hörerinnen und Hörer, diesmal wieder über Blue Jeans die Aufnahme, die wir machen, und ich habe am Apparat bzw. jetzt auch live mit der FC Schalke Kaffeetasse Holger Giert, Geschäftsführer vom Sozialwerk St. Georg. Der Holger hat gerade seine Kaffeetasse in die Kamera gehalten. Das kann man beim Podcast nicht so sehen. Vielleicht können wir den Link dahin machen, wo man die Tasse kaufen kann. Lieber Holger, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, weil ich glaube, du hast anderes zu tun, als hier lustige Podcasts aufzunehmen. Aber stell dich doch mal vor, wer bist du, was machst du, und vielleicht gibst du so einen kleinen Einblick auch in das Sozialwerk St. Georg. Was seid ihr für eine Einrichtung? Was seid ihr für ein Träger?
Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Holger Giert ist mein Name, der Hendrik hat es gesagt. Ich bin Geschäftsführer im Sozialwerk St. Georg, schon hier seit, ich glaube, 18 Jahren dabei. Seit circa 5 oder 6 Jahren jetzt als Geschäftsführer tätig. Ich verantworte Bereiche, Wohnbereiche, ambulant betreutes Wohnen. Das ist so unsere Sparte Wohnen und Teilhaben. Ich pendle zwischen dem schönen Sauerland und mittlerweile auch Gelsenkirchen. Da habe ich meine Einzugsgebiete. Was sind wir für ein Träger? Wir haben circa 2.500 Mitarbeitende. Wir sind in ganz Nordrhein-Westfalen tätig. Wir haben um und bei 4.500 Klienten in den verschiedenen Einrichtungen, die wir betreiben. Und im Bereich der Eingliederungshilfe machen wir eigentlich alles. Wir haben Werkstätten, wir haben Tagesstätten, wir haben das ambulant betreute Wohnen, wir haben natürlich das stationäre Wohnen oder jetzt das Wohnen in besonderen Wohnformen. Wir haben eine Sparte Jugendhilfe. Wir sind aktiv auch ein Stück weit in der Altenhilfe. Das ist am Niederrhein eine Tochtergesellschaft. Ja, das ist so unser Kerngeschäft. Wir blicken mittlerweile auf eine fast 70-jährige Geschichte zurück. Entstanden irgendwann mal das Sozialwerk in Gelsenkirchen, quasi direkt auf Schalke, damals, als es noch eine Einrichtung war für, ich glaube, man nannte es so, für gefallene Bergleute, also Menschen, die aus anderen Ländern kamen, um im Schacht zu arbeiten. Da haben wir dann damals, oder unsere Vorgänger haben dann dort eine Einrichtung erstellt, damit die Menschen, die kamen, dort auch ein bisschen Halt und Struktur gefunden haben. Und daraus ist dann halt in den letzten 70 Jahren das Sozialwerk St. Georg entstanden.
Ja, spannend. Also in der sozialen Arbeit oder in der Sozialwirtschaft nennt man sowas wie euch, glaube ich, Komplexträger. Ja, also wo man halt wirklich unterschiedlichste, von eben Jugendlichen bis hin zu der Eingliederungshilfe und so weiter, also unterschiedlichste Arbeitsfelder drin hat, wo natürlich das Wort Komplexität schon drin vorkommt, ja, also wo das quasi schon drin angelegt ist. Du oder sagen wir mal, wir haben uns erstmal kennengelernt über Twitter. Bist du relativ aktiv als einer der, sagen wir mal, in Anführungsstrichen wenigen geschäftsführenden Personen in der Sozialwirtschaft, ja, die, und das war auch mein Anlass, dich anzufragen, die tatsächlich, sagen wir mal, im Maschinenraum tätig sind, ja, also nicht irgendwie auf so einer Verbandsebene und nicht irgendwie politisch aktiv und auch nicht so wie andere Leute irgendwie als Berater oder wie auch immer man das nennen will, unterwegs sind, sondern halt wirklich im Maschinenraum unterwegs. Und da interessiert mich jetzt erstmal von dem Switch. Du hast ganz viel getwittert damals über das BTHG und die Umsetzung und die Herausforderungen, die ihr hattet. Und dann hast du mal irgendwann, als die Corona-Krise dann eingetroffen ist, irgendwie getwittert, hast gesagt, ich hätte gerne mein BTHG zurück, weil das halt irgendwie die entspannteren Probleme waren als die, die du jetzt mit Corona hast. Also wie hat sich dein Arbeitsalltag verändert? Also was ist da jetzt auf euch eingebrochen und auf eure Organisation eingebrochen?
Ja, ich zurückblickend hat das Ganze wirklich eine ganz drastische Wendung genommen, so vor circa 5 Wochen. Also Schulschließung, NRW, die Info kam freitags nachmittags, ich weiß es noch, über den Ticker, und 3 Minuten später sind die Telefone, haben geglüht, weil natürlich die große Sorge war, viele Mitarbeitende, Mitarbeiter, Wochenenddienste ist noch okay, aber Montagmorgen, wer kann denn noch zum Dienst kommen? Wer hat auf einmal zu Hause Kinder, die betreut werden müssen? Wie kann man sich arrangieren? Und das war, ich glaube, es war sogar ein Freitag, der 13. Da kam stimmt, das hier über den Ticker, das passte. Ja. Und seitdem hat sich das wirklich, das Arbeitsfeld und die Inhalte und die Prioritäten natürlich total verändert. Nachdem wir diese erste Welle nehmen mussten, zu sagen, also wir müssen irgendwie den Dienst aufrechterhalten, aber wir müssen natürlich auch sehen, dass unsere Mitarbeitenden, die Kolleginnen und Kollegen irgendwie ihre Family gemanagt kriegen, dass wir das hinbekommen haben, kurzfristig Dienstpläne umstricken, Urlaube hin und her schieben, Schichten vertauschen, Möglichkeiten geben, dass auch Kinder dann halt mal mitkommen, dass wir da irgendwie einen Raum klar gemacht haben, dass da auch die Kids da ein bisschen spielen konnten, wenn es dann sein musste, dass Mama oder Papa zur Arbeit kommen sollten. Das waren so die ganz ersten Schritte. Dann kann ich mich sehr lebhaft daran erinnern, dass der Kalender innerhalb von 2 Tagen im Prinzip leer gelaufen war aus Wochen. Alle Termine wurden abgesagt, und im ersten dachte ich, okay, jetzt wird wohl Krise sein, aber guck in deinen Kalender, eigentlich hast du Zeit, das irgendwie zu managen. Das war ein Irrtum. Die Zeit reicht nicht, trotz leerer Kalender. Es ist wirklich ein unglaubliches Arbeitspensum entstanden, nicht nur bei mir, um Gottes Willen. Das sind viele, viele Mitstreiter hier. Das gucken wir alles gemeinsam. Die Inhalte, es ist... Das BTHG, sage ich mal, um diesen Bogen zu spannen, war etwas planbarer. Da hast du auch viel Ärger gehabt, da hast du dich über vieles gewundert, da musstest du viel reagieren, aber es war planbarer. Du hattest ein paar Tage, wenn nicht Wochen dazwischen, zwischen dem einen Schritt, dem nächsten Schritt, Zeit zu überlegen, länger zu überlegen, Entscheidungen nochmal durchzudenken, wie gehen wir weiter. Das ist jetzt im Moment so nicht möglich. Wir tagen, wir haben Krisenstäbe gebildet, zentral, regional. Wir tagen jetzt quasi alle 2 Tage per Telefonkonferenz. Es ist eine unwahrscheinliche Dynamik drin. Natürlich, die Mitarbeitenden haben ganz viele Fragen. Die Klienten haben ganz viele Fragen. Wir haben zwischenzeitlich die Werk- und Tagesstätten schließen müssen. Die sind auch nach wie vor noch geschlossen. Das heißt, auch da sind für die Klienten sofort die Tagesstrukturen, das Arbeitsumfeld ist weggebrochen. Da musste Ersatz her. Wir haben viel gearbeitet natürlich daran, dass wir noch mehr Schutzausrüstung bekommen. Dieses berühmte Thema Pandemieartikel, das hat so eine Fahrt aufgenommen. Wahnsinn. Wir haben Bestände gehabt, Gott sei Dank. Wir sind auch an keiner Stelle gewesen, wo wir leer gelaufen sind. Aber es war ein ständiger Prozess, nachzukaufen. Ich habe Leute einfach von ihrer Arbeit abgezogen, habe die ans Telefon gesetzt, habe gesagt, bitte Telefonbuch, ob es die Nagelpflege ist, ob es der Tätowierer ist, ob es der Fußpfleger ist, abtelefonieren, wer hat noch Masken. Dann natürlich auch versuchen, Großbestellungen auszulösen und, und. Es ist einfach total schnelllebig. Da hast du nicht so die Zeit wie beim BTHG. Du kriegst eine Info, dann triffst du dich, du telefonierst, du verarbeitest das, du machst einen Plan und dann hast du eine Meinung dazu. sondern das geht viel, viel, viel schneller. Und die Leute wollen und müssen natürlich auch viel schneller Entscheidungen haben. Und es wird auch viel an Entscheidungen reingegeben, wenn ein Gesundheitsamt sagt, macht so oder so, oder die Landesregierung NRW, das ist der Landesminister für Gesundheit, sagt so oder so, dann gibt es eine Verordnung und dann hast du vielleicht mal eine Nacht Zeit, drüber zu schlafen, aber dann musst du halt schauen, was du daraus machen kannst. Das hat sich, also das ist so für mich der größte Part, der sich da wirklich verändert, im Gegensatz zum BTHG.
Also apropos Schlafen, weil du das angesprochen hast, wenn du das magst, wenn du kurz davon erzählen willst, wie organisierst du dich selber in dem Kontext? Weil das ist ja eine wahnsinnige Herausforderung, sagen wir mal, diese ganze eben Komplexität hatte ich schon mal angesprochen, im Blick zu behalten und Aufgaben zu priorisieren, Aufgaben zu setzen, zu sagen, okay, jetzt morgen sieht das Ganze schon wieder anders aus, den Mitarbeitern am Telefon zu sagen, jetzt telefoniere mal in die andere Richtung, mach mal wieder immer. Also wie gehst du für dich persönlich damit um? Das finde ich einfach, selber eine ganz spannende Frage immer wieder.
Naja, persönlich, ich muss sagen, eine ganz wichtige, wesentliche Voraussetzung ist, dass ich zu Hause. Ich habe eine tolle Familie, die sehr viel Verständnis dafür aufbringt, was hier gerade passiert und dass ich halt nicht zu der Kategorie Arbeiter, Leitung, Geschäftsführung gehören kann, die das dann jetzt mal eben von zu Hause machen. Das will ich auch gar nicht. Das wäre für mich auch das falsche Signal. Also das ist erstmal ganz wichtig für mich, dass die das mittragen. Natürlich knurren und murren die auch mal, weil ich nun wirklich eher selten zu Hause bin und wenn ich da bin, dann schlafe ich meistens. Aber es wird erstmal damit getragen, das gibt mir Sicherheit. Die Umsetzung, ja.
Also hast du ein Kalendersystem oder eine To-Do-Liste oder wie schreibst du deine Sachen auf oder also ja, sowas ganz ja. Konkretes. Wie kann ich mir das vorstellen?
Also ich habe einmal das, was ich längerfristig in der Pipeline an Aufgaben habe, das habe ich tatsächlich sortiert und weitgehend geschoben. Also das, was jetzt nicht im Moment sofort jetzt aus dem Stand sein muss, habe ich immer wieder Woche für Woche oder alle 14 Tage auf Vorlage. Wenn es dann eine Möglichkeit gibt, dass mal eine halbe Stunde oder eine Stunde nichts mit Corona ansteht, dass ich dann diese Prozesse natürlich auch weiter abarbeiten mag. Vieles ist gegeben durch ein Geschehen, das ich mitgeteilt bekomme, ganz praktisch. Also ich werde immer informiert, wenn wir einen positiv getesteten Corona-Fall haben in meinem Zuständigkeitsbereich, ob das jetzt ein Klient ist, ein Mitarbeiter, wie auch immer. Daraus entsteht sofort ein Prozess an Maßnahmen, der eingeleitet werden muss. Das machen dann, soweit es eben möglich ist, die Kollegen vor Ort, Testungen organisieren, Dienstpläne umstellen und so weiter. Ich komme dann praktisch ins Spiel, wenn es darum geht, koordinierende Maßnahmen reinzubringen, zum Beispiel die Schaffung von diesen Quarantänen und Isolationsbereichen. Das müssen wir jetzt tun. Das ist wirklich eine Herkulesaufgabe. Da bin ich dann insofern gefordert, dass ich wirklich versuchen muss, aus verschiedenen Bereichen Ressourcen, Mitarbeitende, Räumlichkeiten, Ausstattung, Pandemieartikel zusammenzubringen, dass wir diese Bereiche auch hinstellen können. Ich bin dann auch für die Berichterstattung dann sofort zuständig, also an den zentralen Krisenstab. Da sitzt unser Vorstand dem vor, dass wir da auch eine entsprechende Berichterstattung haben. Und dann geht es um, um das Erstellen von so ein paar Leitplanken, will ich es mal sagen, wirklich für die Krise. Also Sachen, die wir sonst eigentlich nicht gebraucht haben, aber jetzt im Moment wichtig sind. Ein Beispiel, natürlich diese Pandemieartikel zu besorgen, das ist das eine. Wenn wir die dann haben, dann geht es natürlich darum, wie lange müssen wir damit denn auskommen? Viele dachten, das ist jetzt eine Sache von 4 Wochen, da müssen wir nicht hinkommen. Ich denke, da war immer so der 20. April und dann ist alles wieder gut. Das wird so nicht stattfinden. Das heißt, wir werden mit diesem Thema, aus meiner Sicht, Corona, Corona-Krise, Pandemieartikel, mit Sicherheit noch das ganze Jahr befasst sein. Und das heißt, wenn wir jetzt Pandemieartikel einkaufen, sehe ich mich dann auch in der Pflicht, dass ich sage, okay, die Mitarbeitenden und die Klienten sollen den bestmöglichen Schutz haben, aber wir müssen mit dem Zeug, was wir ranschaffen, einfach auch sparsam umgehen. Um da ein paar Leitplanken zu geben, zu sagen, also wir haben jetzt einen Bestand X, der muss jetzt erstmal, wenn wir nichts dazu bekommen, für 100 Tage reichen oder für 50. Und dass wir dann sagen, wir definieren jetzt mal, was geben wir pro Tag, pro Mitarbeiter raus. Das sind Empfehlungen, die wir bekommen vom Gesundheitsamt, die setzen wir dann natürlich, aber wir müssen halt trotzdem schauen, dass uns dann die Vorräte nicht leer laufen. Und da geht es dann halt für mich darum, dass ich sage, okay, einen Rahmen, in dem wir uns bewegen können, den zu definieren und der dann auch hoffentlich den Leuten vor Ort ein bisschen Sicherheit gibt in der Handlung mit den Klienten. Das ist auch ein Thema, das will ich gar nicht verhehlen. Wir kriegen viele Beschwerden im Moment. Wir haben Beschwerden von Klienten, die sich bei mir beschweren, die sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren, bei ihren Angehörigen und so weiter. Es sind halt Maßnahmen, die wir einziehen mussten. Im Land sind jetzt gerade mal alle irgendwo eingeschränkt. Und das geht natürlich auch nicht, gar nicht an den Klienten vorbei. Diese Kontaktsperren, diese Besuchsverbote. Die Werkstatt ist zu. Das sind ja ganz wesentliche Einschnitte, die die haben. Dass viele das dann, und ich finde es ja gut, die haben das Selbstbewusstsein und sagen, ey, das passt mir nicht. Und das ist wichtig, dass sie es sagen. Und diese Beschwerden, trotz aller Zeit, die es dann kostet, aber die will ich natürlich auch immer direkt bearbeiten und beantworten, damit die Menschen verstehen, dass wir das jetzt nicht tun, weil wir, weiß ich nicht, ärgern wollen oder so, weil es wirklich um Gesundheit geht, aller Beteiligten. Da geht auch einiges an Zeit natürlich mit ins Land, dass ich mich damit befassen muss.
Danke für den Einblick sozusagen in deinen Maschinenraum, der, finde ich, immer wieder deutlich macht, halt irgendwie diese Abhängigkeit von unterschiedlichen Systemen dahinter. Die Politik, sagen wir mal, macht Vorgaben, die dann über den Gesetzgeber zu euch durchkommen. Und ihr müsst dann aber auf einer anderen Seite wirtschaftlich auch wiederum damit umgehen, weil ja irgendwie oft gesagt wird, ja, Ökonomisierung und so weiter in dem Sozialwesen, das ist jetzt alles irgendwie schwierig und so weiter. Aber ihr seid in dem Kontext halt irgendwie daran gebunden, ja. Also wo ihr sagen könnt, okay, ihr habt halt so und so viel Mittel, in dem Fall dann halt irgendwie Pandemieartikel, die da sind, und die könnt ihr nicht einfach halt irgendwie raushauen, als ob die irgendwie, keine Ahnung, unendlich irgendwo liegen würden. Ja.
Vielleicht noch ein Wort zu den Mitteln und natürlich auch zu den Pandemieartikeln. Also gerade Pandemieartikel, das ist jetzt bei uns überhaupt nicht die Frage des Geldes. Das ist schlichtweg die Frage der Verfügbarkeit. Ja, wir kriegen Angebote, ich sag mal, das sind wirklich Preise, da Mondpreise, sagt man, glaube ich, in der Fußballlandschaft. Wenn du für eine Maske einfaches Papier, wo du, weiß ich nicht, sonst 30 Cent für zahlst, die werden dir jetzt für 1,30 €, für 1,50 € angeboten. Und selbst die sagen, ich liefere dir 20.000 Stück. Und die rufen einen Tag später an, die wollen Vorkasse haben. Dann rufen die einen Tag später an und sagen, ups, Flieger ist nicht gekommen, ich habe nur 1.000. Ja. Also das ist gar nicht mehr jetzt im Moment die Frage, dass wir die Mittel, die Geldmittel nicht zur Verfügung haben. Es ist wirklich die Verfügbarkeit. Die Verfügbarkeit und noch irgendwo zumindest versuchen, einen einigermaßen vernünftigen Preis auszuverhandeln.
Halbwegs realistisch zu bleiben dabei, ja, weil das ist ja schon so eine Geschichte, dann kommt irgendwann der Trump und klaut dir das Flugzeug vor der Nase weg, ja, der dann halt irgendwie sagt,
zum Beispiel,
genau, fliegen wir jetzt irgendwie nach Amerika, ja, so diese ganze, also ein bisschen übertrieben formuliert dazu. Ja. Lass uns nochmal einen anderen Themenbereich anschauen. Du bist ja nicht alleine Führungskraft bei euch im Sozialwerk mit 2.500 Mitarbeitern, sondern es gibt ganz viele andere Führungskräfte und das ist natürlich auch ein spannendes Thema. Wie geht ihr mit diesem Führungsthema um? Habt ihr das vorher schon gelebt sozusagen? Also auch sowas wie Homeoffice, wie führe ich meine Mitarbeiter, die zu Hause sind? Sind überhaupt Mitarbeiter bei euch zu Hause? Wahrscheinlich werden das gar nicht viele sein, weil ihr halt irgendwie an der Front, an der Basis sozusagen die Leute habt in dieser Krisensituation. Weil, und das kurz zur Erläuterung hinten dran, meine Vorstellung ist davon, ja, also vielleicht auch eine rein theoretische Vorstellung, weiß ich nicht, aber in der Krise, dieses flexible, in Anführungsstrichen agile Arbeiten, wo man halt irgendwie sagen kann, ja, okay, jetzt bräuchte man es eigentlich sozusagen, wo man irgendwie sagt, ja, okay, schneller und das, was du eben auch geschildert hast, heute eine Anweisung, morgen wieder was völlig was anderes, wie kann man da besser drauf reagieren? Und da würde mich deine Einschätzung interessieren, wie geht ihr aus Führungsperspektive damit um?
Wir haben einmal eine wesentliche Umstellung ist, wir machen jetzt natürlich deutlichst mehr per Telefon, per Telefonkonferenzen, Videokonferenzen. Das ist für uns wirklich neu. Das haben wir in der Vergangenheit, obwohl die Technik ja verfügbar ist, aber das haben wir wirklich total selten getan. obwohl wir ja ein sehr dezentral aufgestellter Träger sind. Also unser Spannbreite in Nordrhein-Westfalen ist von, ich weiß nicht, kurz vor Münster, Ascheberg bis runter nach Siegen und von Gelsenkirchen bis nach Brilon. Also da sind immer schon ein paar Kilometer zwischen. Das ist uns, glaube ich, gut gelungen, dass wir wirklich diese ganzen Abstimmungsprozesse relativ kurzfristig in Telefonie, Telefonkonferenzen, Videokonferenzen haben umstellen können. Das hoffe ich auch, dass das bleibt, wenn wir mal diese durch sind, dass wir diese Möglichkeiten nutzen, weil natürlich für jedes Treffen, wo sonst Leute dann 2-3 Stunden Auto fahren müssen, das ist auch schon eine Menge Zeit, die da ins Land geht. Wir arbeiten im Moment auch deutlich mehr per E-Mail-Kommunikation. Das heißt, wenn wir Mitarbeiter erreichen wollen oder die Führungskräfte, die Mitarbeiter erreichen wollen, haben wir begonnen, wirklich regelmäßig Mails zu schicken an die Mitarbeiter mit Informationen. Was machen wir gerade? Was haben wir gemacht? Wie steht gerade? Das klappt ganz gut. Wir erreichen leider nicht alle, aber einen größten, überwiegenden Teil. Daraus ergeben sich wieder Rückfragen, die wir natürlich auch beantworten. Also das ist so eine gemeinsame Führungsaufgabe, dass wir wirklich möchten, dass alle Menschen im Sozialwerk sich so gut als eben möglich informiert fühlen. Dann haben wir uns gegeben, dass wir natürlich auch die Klienten informieren wollen. Das geht leider weniger über diese E-Mail-Schiene, sondern da haben wir jetzt halt begonnen, so gut es geht, die Social-Media-Kanäle zu nutzen. Wir haben letzte Woche mal einen Testballon gestartet mit so einem Facebook-Live-Video, mich mal eine halbe Stunde hingesetzt. Das ist wirklich gut angekommen, weil sehr viele Klienten einfach auf Facebook sind. Und da haben wir keine Barrieren. Da kann jeder seine Fragen reingeben. Und das ist wirklich, da haben wir eine Menge Klienten mit erreicht. Die Entscheidungen, die zu treffen sind, in Abstimmung. Das heißt, wir haben verschiedene Geschäftsführungsbereiche, aber es gibt halt gemeinsame Interessen natürlich und da müssen wir gemeinsame Entscheidungen treffen. Es kann nicht sein, dass wir an manchen Stellen in der Krise für Ascheberg, sage ich mal, eine andere grundlegende Entscheidung treffen als für Schmallenberg oder Gelsenkirchen. Das heißt, da sind wir dann gefordert, kurzfristig auch Geschäftsführerbeschlüsse oder auch Vorstandsbeschlüsse gemeinsam mit dem Vorstand hinzubekommen und die entsprechend zu kommunizieren. Es hat eine andere Geschwindigkeit, das haben wir früher auch schon getan, aber das war halt da nicht erforderlich, dass du das von heute auf morgen hinkriegen musst. Und du musst dich natürlich einigen, klar. Also dafür ist man in der Führungsmannschaft gemeinsam unterwegs, da wird auch mal um eine gemeinsame Meinung gerungen. Und die muss dann stehen und dann müssen wir die natürlich auch vertreten, klar.
Stellst du fest, dass, also das habe ich jetzt von mehreren gehört, was man spüren kann, eine höhere Solidarität, stärkere Kooperation der Einrichtungen untereinander, vielleicht, sagen wir mal, im Sozialwerk insgesamt, aber vielleicht auch mit euren, Kostenträger, die halt irgendwie mit reinkommen oder also nach außen hin anderen Kooperationspartnern. Stellst du das fest in der Krise?
Also im Innenverhältnis habe ich wirklich das Gefühl, dass es einen Ruck gegeben hat, dass das wirklich so das Thema Gemeinschaft und gemeinschaftliches Arbeiten, Solidarität untereinander einen deutlich höheren Stellenwert bekommen hat, der auch über die einzelnen Unternehmensbereiche, die wir haben, hinausgeht. Nach außen, es gibt regelmäßige Kommunikation zu den Kostenträgern, das heißt, die schreiben und da geht es natürlich meistens geht's ums Geld, klar. Finde ich aber im Moment erstmal nur eine Randnotiz. Das kann ich zur Kenntnis nehmen, da schaue ich einmal drüber und sage, okay, an der und der Stelle brauchst du dir keine Sorgen zu machen, das läuft dann entweder schon jetzt oder es wird nach der Krise nochmal gerechnet, aber es läuft. Bei den Trägern untereinander, ich glaube, es gibt ein großes Verständnis für die jeweilige Situation. Jeder Träger hat auch im Moment einen unterschiedlichen Schweregrad, glaube ich, an Baustellen. Ich weiß von Trägern in der Nachbarschaft, die hat es richtig arg erwischt mit sehr hohen Zahlen von infizierten Klientinnen und auch eben Mitarbeitenden. Wir haben zwar auch ein Infektionsgeschehen, aber bei Weitem, Gott sei Dank, noch nicht in dieser Größenordnung. Das heißt, die Träger haben noch mal ganz andere Themen im Moment zu stemmen. Diese Solidarität, über die gesprochen wird, so im Bereich Personalaustausch, das ist gut gemeint. Ich würde auch sagen, wenn wir keine Krise hätten, wäre alles ganz viel denkbar. Aber in diesem Moment, wo jeder irgendwie versuchen muss, Dienstpläne aufrechtzuerhalten, Mindestanforderungen so noch gerade mal zu erfüllen, Da ist es einfach schwierig in der Praxis aus meiner Sicht zu sagen, okay, ich überrede jetzt mal 10 Mitarbeiter zu einem Nachbarträger zu gehen und damit ins Rad zu packen. Ist schwierig. Okay. Auch bei den Mitarbeitern. Die Mitarbeiter haben aus meiner Sicht weitgehende hohe Bereitschaft, sich jetzt auch Veränderungen in Dienstplan, auch in Einsatzort einzulassen. Aber jetzt kommen würde und sagen würde, ey, geh mal in die Nachbarschaft zu einem anderen Träger, die haben da gerade auch Not. Ich glaube, das würde nicht so einfach durchgehen.
Weil es natürlich auch wahrscheinlich eine Identität oder eine Identifikation mit eurem Sozialwerk ist und dieses gemeinsame, das stehen wir durch sozusagen, kommen wir durch.
Was geklappt hat, was ich, also seit wir die Werk- und Tagesstätten haben schließen müssen, da ist es ja dann so organisiert und auch, sag mal, vorgegeben worden, dass dann die Mitarbeiter, die sonst in der Werkstatt arbeiten, mit in die Wohnbereiche kommen und da mitarbeiten. Das ist in NRW so verfügt worden. Und das ist eine Geschichte, das hat wirklich gut geklappt. Die allermeisten Mitarbeiter haben das sofort angenommen und gesagt, klar, ich mache mal jetzt was anderes. Und dann habe ich ja auch mal einen Einblick in einen Bereich, den ich sonst so gar nicht kenne. Mhm. Oder ich lerne Kollegen mal persönlich kennen, die ich sonst nur vom Telefon kenne. Also das sind dann schon intern auch Perspektiven, die geöffnet werden in der Arbeits-, oder an der Ansicht auf das Arbeitsfeld, aber so mit anderen Arbeitgebern, mit anderen Trägern oder so. Also das habe ich zumindest hier in meinem Dunstkreis noch nicht wahrgenommen, dass das funktioniert.
Zum Abschluss, ich versuche ja immer so in so einer halben Stunde ungefähr zu bleiben, ich weiß nicht, gar nicht, 20 Minuten oder sowas reden wir gerade, würde mich wieder der Blick, sagen wir mal, in die Zukunft interessieren und der Blick auf deine Schalke-Kaffeetasse. Schalke-Kaffeetasse insofern, weil der Ruhrpott, also ja, die ganzen Orte, das nur so als Einordnung zur Erklärung. Ich selber komme ja auch aus dem Sauerland, deswegen ist mir das bewusst sozusagen, worüber du redest, wenn du über Schmallenberg redest und so weiter und so weiter. Aber du hast halt irgendwie gesagt, okay, eigentlich Sozialwerk Gelsenkirchen, irgendwie Ruhrpott, wirklich Kern davon. Ihr seid in Anführungsstrichen, der Ruhrpott ist krisenerprobt, Kultur oder Konjunkturwandel, der stattgefunden hat, Industrie zur Dienstleistungsgesellschaft, wo ihr eigentlich, also ja, wenn man sich halt irgendwie Städte anguckt wie Duisburg oder Essen oder eben Gelsenkirchen auch, wo man sagt irgendwie, okay, eigentlich seid ihr noch mittendrin, ja, in diesem Wandel, den zu bewältigen, wo es ja auch irgendwie große Herausforderungen gibt, wo sich jetzt die Frage stellt, also ja, meine Wahrnehmung davon ist ja schon so, wir werden nachher ja nicht einfach so weitermachen können, wie wir vor der Krise gemacht haben. Wir haben deutlich mehr Arbeitslose, wir werden eine andere Wirtschaftsstruktur haben, wir werden viele kleine, mittlere Unternehmen sehen, die irgendwie draufgehen werden und so weiter und so weiter. Wie schätzt du das aus der Perspektive ein von so einem Träger, wie ihr das seid? Also wie gehen wir mit der Zukunft um? Was sind die großen Herausforderungen in dem Rahmen?
Also eine Herausforderung wird sicherlich sein, bei allem Bemühen, ich sage es eben zwischendurch, nochmal Tagesgeschäft zu machen oder Prozesse, die vorher gelaufen sind, die irgendwo im Fluss waren, die jetzt ja abrupt gestoppt worden sind. Ich glaube, das wird der erste Schritt nach der Krise sein, da wirklich eine Bestandsaufnahme zu machen und dann genau zu überlegen, wie viel Ressourcen, Zeit und Energie stecken wir jetzt in welchem Bereich, um den wieder ans Laufen zu kriegen. Ja, da sind wir auch beim BTHG. Das ist ein Thema, diese ganzen Gespräche, Verhandlungen, die anberaumt worden sind, wo es einigermaßen zuverlässige Zeitabsprachen gab, ist alles zum Erliegen gekommen. Und da wieder Fahrt aufzunehmen, und es weiß ja noch keiner, ab wann kann das denn sein, dass wir da auch wieder, ich sag mal, in einen Normalbetrieb kommen, das wird sicherlich eine der Aufgaben sein, die wird auch sicherlich nicht minder anstrengend werden, da wieder reinzukommen, diese Prozesse aufzulegen. Ein anderer Bereich, wenn wir über Strukturen sprechen, wir haben einige Bauvorhaben in der Pipeline, die gerade im Stadtgebiet Gelsenkirchen, da ist mir wichtig, dass wir da auch in die Infrastruktur investieren, wenn es so um Wohnqualität für die Klienten geht, wenn es um barrierefreien Wohnraum geht und so weiter. Auch das sind jetzt leider Gottes Themen, die einfach im Moment mehr oder weniger brach liegen. Ja. Und die dann zu nehmen, wieder in Geschwindigkeit zu bringen, weil die hängen natürlich auch ganz ursächlich zusammen dann mit allen weiteren Planungen, wenn es um neue Angebotsentwicklung geht, wenn es um Finden von neuen Projekten geht, Finanzierungswege etc. Also da wieder Fahrt aufzunehmen, wird ein Thema sein. Ich glaube, dass dieses Thema der wie arbeiten wir zusammen, wird sicherlich nochmal neu bewertet. Ich denke, wir werden auch ganz selbstkritisch hinterher rangehen und unter unser Krisenmanagement auch mal einen Strich machen, um auch zu lernen, wie wir haben was gemacht, was haben wir für einen Eindruck, was kriegen wir für Schulnoten, wie machen wir es beim nächsten Mal. Sollte es ein nächstes Mal geben, toll, braucht jetzt keiner, aber das gehört aber auch dazu. Und wir werden, ja, da sind wir dann auch beim Geld, ich sag mal, diese Corona-Krisen bedingten Mehraufwendungen, die wir haben und das Geld, was wir nicht einspielen, die Uhr und der Taschenrechner im Hintergrund tickern da immer mit. Natürlich werden wir dann versuchen, wie alle anderen Träger auch, irgendwo diese Gelder aus welchen auch immer gearteten Rettungsschirmen zurückzuholen. Wir wollen nicht, dass wir hinterher in eine wirtschaftliche Schieflage kommen, die uns dann möglicherweise langfristig begleitet, sondern wir haben im Moment Aufwendungen, die sind hoch, die sind notwendig, die stelle ich auch überhaupt nicht in Frage. Aber wir müssen halt hinterher schauen, dass wir das irgendwo versuchen, wieder einzuholen. Auch da bei allen Beteuerungen, die es aus der Politik gibt, dass das einfach ist und dass man das schon kriegt und regelt. Das, ja, ich hoffe, die erinnern sich dann dran, wenn es soweit ist, dann wirklich noch einen Kassensturz machen. Es wird Träger geben. Ich glaube, da sind wir noch ganz gut aufgestellt, weil wir eine gute Substanz haben und auch eine gewisse Größe. Aber es gibt möglicherweise Träger, die etwas kleiner sind. Die haben nicht so diese Rücklagenthematiken, die werden schon darauf angewiesen sein, dass es da auch Unterstützung gibt, dass die dann nicht wirklich schlimmstenfalls vom Markt verschwinden. Ich sag mal, so vielleicht so ein bisschen Aufräumarbeiten, ne, auch nach der Krise dann vorzunehmen.
Siehst du das, dass da so eine sagen wir mal, Pleitewelle sozialer Träger passieren kann?
Also bei den großen Trägern eher nicht. Aber ich kenne Kollegen, Mitarbeitende von kleineren Trägern, von kleineren Anbietern, die haben schon Sorge. Und die ist auch berechtigt. Also was die erzählen, vielleicht ein Beispiel dazu, also das ambulant betreute Wohnen. Das funktioniert ja nach Abrechnung von diesen sogenannten Fachleistungsstunden. Wenn wir uns sehen, treffen, das ist dann die Leistung, die wird aufgeschrieben und hinterher abgerechnet. Dieses Geschäft ist ja komplett umgedreht worden. Ja. Persönliche Kontakte waren nicht mehr gewollt, sollten nicht mehr sein. Viele Klienten wollten die auch nicht mehr. Gut, dann versuchen wir so gut es geht, das über Telefonie oder Video irgendwo hinzukriegen. Aber unterm Strich wird natürlich deutlich weniger an der Stelle passieren. Und ein Träger, der jetzt nur in Anführungsstrichen ambulant betreutes Wohnen macht und da ist die Basis jetzt gerade mal weitgehend weggebrochen, das ist dann schon schwierig. Ne? Weiß bei den Inklusionsfirmen, die es in NRW gibt oder auch wahrscheinlich bundesweit, auch da sind viele Geschäftsfelder, die sind einfach jetzt zum Beispiel in der Gastronomie, die sind total zum Erliegen gekommen. Wie alle anderen auch. Ne? Aber diese Inklusionsunternehmen sind halt nicht auf Gewinnmaximierung aus, sondern darauf aus, Menschen Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen. Und auch da ist im Moment die wirtschaftliche Grundlage natürlich total in Frage gestellt.
Ja, bis hin zu solchen Fragestellungen, welche Rücklagen dürfen soziale Organisationen bilden? Also ja, wenn man halt irgendwie ja das Anhäufen sozusagen von Mitteln, die dann in so einer Krise irgendwie zurückgeholt werden könnten. Was würdest du dir, also ja, dieser Slack oder wie auch immer man das nennen würde in Organisationen, aber was würdest du dir wünschen, wenn du, sagen wir mal, auf Finanzierungsstrukturen, gesetzliche Rahmenbedingungen oder auch politische Rahmenbedingungen schaust für soziale Organisationen, sagen wir mal, in der Zukunft, um daraus zu lernen, aus dem, was wir jetzt gerade haben?
Also zum einen, ich würde mir wünschen, wenn, das hat jetzt gar nichts mal mit Geld zu tun, aber diese Wertschätzung für Menschen, die jetzt gerade eben nicht daheim bleiben, sondern arbeiten, wenn die diese Krise wirklich überleben würde, der Applaus, den es gerade gibt, und den gibt es absolut gerechtfertigt für die Menschen, die jetzt gerade in der Pflege und in der Assistenz und Betreuung arbeiten, dass der nicht einfach aufhört, wenn Corona einmal rum ist. Dann würde ich mir wünschen, dass diese an vielen Stellen, diese Mitarbeitenden, Kollegen, die halt nicht im Tarif, wie auch immer, vergütet werden, dass es schon auch da Möglichkeiten gibt, zu prüfen, was ist denn da an Gehalt, jetzt auch nicht nur krisenbezogen, sondern einfach grundsätzlich möglich, dass diese Wertschätzung sich dann auch da fortspielt. Wir haben den TVÖD, ich denke, damit sind wir gut aufgestellt, das ist ein Tarif, aber ich weiß natürlich, dass viele andere Träger das nicht bezahlen können. Aber dafür muss dann wiederum auch, das liegt, glaube ich, nicht immer am, das liegt nicht am Geiz der Träger, das liegt einfach dran, was spielen wir denn auch ein? Und da muss dann auch kostenträgerseits klar sein, wenn ich eine Anforderung an Qualität der Arbeit habe, dann muss auch die bezahlt sein, dass wir was weitergeben können. Und ich glaube auch, dass wir lernen müssen, die Menschen, um die es geht, also ob es jetzt die Menschen in Pflegeeinrichtungen sind oder bei uns halt Menschen mit Behinderung, mit psychischen Erkrankungen, die müssen sich auf uns verlassen können, auch zukünftig, egal was es für eine Krise gibt. Das ist jetzt eine Nagelprobe, aber es kann durchaus ja sein, dass uns sowas nochmal ereilt. Und ich glaube, da müssen wir immer ganz schnell klar haben, dass wir da nicht als letztes dran denken, sondern das ist der Personenkreis, der die größten gesundheitlichen Gefährdungen im Moment hat. Die Gesetze, die gemacht werden, alles, was veröffentlicht wird, das geht dann raus, bis es dann ankommt in der einzelnen Einrichtung, wenn dafür Entscheidungen zu treffen sind. Da ist dann wieder immer erst ein bisschen Zeit. Obwohl es der Personenkreis ist, der den größten Gefährdungen ausgesetzt ist. Und ich glaube, das gehört in der Prioritätenliste weiter nach vorne. Da ganz schnell für Klarheit zu sorgen, was sollen wir tun, was können wir tun, was sollen wir unterlassen.
Also finde ich ein schöner Schlussgedanke auch, zu sagen, Verlässlichkeit für das Klientel, für die wirklich verletzte oder verletzbarsten Gruppen unserer Gesellschaft, Menschen mit Behinderung hast du angesprochen, psychische Erkrankungen und so weiter und so weiter, also alle in dem Sozialbereich, Verlässlichkeit genauso für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch, zu sagen, jetzt klatschen alleine reicht nicht, sondern wir müssen auch danach gucken, welche Wertschätzung wollen wir dem Gesamtbereich entgegenbringen. Und das sind, glaube ich, wirklich zwei Dinge, die oder hoffentlich sozusagen mit in die Zukunft gerettet werden. Lieber Holger, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, du hast heute noch ein bisschen was anderes zu tun, als hier vor der Videokonferenz zu sitzen und mit mir zu reden, was mich aber total gefreut hat, dass wir das hingekriegt haben. Danke dir.
Ja, hat mich auch gefreut. Eine tolle Erfahrung. War mein erstes Mal.
Erster Podcast. Schön.
Daher war wirklich eine nette Erfahrung. Auch das Interesse, da mal reinzuhorchen, wie es jetzt gerade im Maschinenraum aussieht. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Einblick geben und ja, gerne mal wieder.
Lass mich gut danke. Gehen. Mach's gut. Ja, bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war der kleine Einblick in das Sozialwerk St. Georg, in den Maschinenraum des Sozialwerks und in die Tätigkeit von Holger Giert. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle dafür. Ich hoffe, ihr konntet zwei, drei Aspekte mitnehmen für euch, für eure eigene Arbeit vielleicht. Und einfach mal so einen Einblick zu gewinnen, ist schon ganz spannend, finde ich. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen schönen Nachmittag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Keine Ahnung, wann und wo ihr den Ideequadrat Podcast hört. Ich würde mich freuen, wenn ihr, wie gesagt, eine kleine Spende gerne da lasst unter dem Link in den Shownotes. Das hilft dem Überleben des Podcasts. Und auch sonst freue ich mich über Rückmeldungen und Kommentare und Feedback zum Podcast. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.